and gentlemen, welcome back.
Bon appetit, let's eat till the cypher complete, and let's deal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean.
Zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode 102, die den Namen trägt The Three-Headed Monster, oder sagen wir die dreiköpfige Schlange. Ein Anschluss an die letzte Folge, in der wir über das Imperium John Davison Rockefeller und den Ölmarkt gesprochen haben. Daran werden wir zwei weitere Personen anschließen, die aus der gleichen Zeit stammen und die relativ eng zusammenspielten mit Mr. Rockefeller und zusammen darauf hingearbeitet haben, dass wir zum 20. Jahrhundert hin, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Entwicklung gesehen haben, unter der wir heute noch leiden. Institutionen, Ideologien, unter denen wir heute noch leiden. Dazu kommen wir später. Erstmal werfen wir einen ganz kurzen Blick auf den Stock Market, der auch heute wieder Thema sein wird in der Folge, der Stock Market aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt sprechen wir über den Stock Market im Jahr 2024. Und vielen von euch wird es nicht entgangen sein, dass Silber und Gold in den letzten Tagen einen relativ großen Sprung nach oben gemacht haben. Silber hat teilweise die 30 Dollar pro Unze Marke geknackt und Gold fliegt irgendwo bei 2400, fast 2500 Dollar pro Unze rum. Ich habe schon öfters darüber gesprochen und alle Leute, die mich fragen, die sagen, Tobi, wo würdest du denn rein investieren? Sage ich immer Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold. Teilweise sage ich dann auch mal was Digitales, wie zum Beispiel Ripple. Da werden wir später vielleicht mal drüber sprechen in den kommenden Folgen. Aber ich sage eigentlich immer Edelmetalle, Silber und Gold. Und es ist sehr, sehr interessant, was in den letzten Tagen passiert ist. Die beiden sind gestiegen wie verrückt. Und gleichzeitig haben ganz, ganz viele große amerikanische Banken, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, der heute auch Thema sein wird, extreme Verluste erlitten. Ja, JP Morgan ist, glaube ich, 5, 6, 7% eingebrochen in den letzten Tagen. Und das hat damit zu tun, dass diese großen Banken, gerade beim Silberkurs, die sogenannten Derivate auf Silber halten. Seit Jahren und Jahrzehnten sorgen die dafür, dass der Preis da unten bleibt, wo der ist. Weil normalerweise wäre der nicht da, wenn man den natürlich abbilden würde. Silber hat eine weitaus höhere Relevanz wirtschaftlich gesehen als zum Beispiel Gold. Silber wird in der Wirtschaft überall, in der ganzen Hightech-Industrie angewandt. Und Silber ist endlich, wenn man Silber produziert hat, abgebaut hat, aus Erz, dann ist es vorbei. Man geht nicht wieder hin, macht die iPhones auf, schmelzt Silber wieder ein und verwendet das wieder. Passiert relativ selten. Wenn es weg ist, ist es weg. Deswegen ist die Nachfrage erstens relativ groß und die Wertigkeit eine andere eigentlich als bei Gold. Jetzt muss man sagen, okay, Gold hat aber mit 2500 Dollar pro Unze einen ganz anderen Wert als Silber. Und das hat damit zu tun, dass dieser Silberwert seit Jahrzehnten da unten im Keller gehalten wird. Und zwar über Wetten der großen, großen Banken. Und daran haben die verdient. Die sorgen dafür, dass der Preis bei unten bleibt und sagen gleichzeitig, so, wir wetten jetzt, dass der Silberkurs stagniert oder fällt und da setzen wir hier 500 Millionen drauf, da 600 Millionen. Und dann verdienen die damit A, Kohle ohne Ende und B, wenn so wie jetzt die Rechnung nicht mehr aufgeht und so viele Menschen Silber kaufen, wie es in den letzten 4, 5 Jahren passiert ist, dann steigt der Preis und jetzt ist der Preis ungefähr 6, 7 Dollar pro Unze gestiegen. Und pro gestiegenen Dollar pro Unze des Silberkurses verlieren die Kollegen teilweise bis 800 Millionen Dollar. Wenn wir immer darüber sprechen, welche Macht wir haben, das ist unsere Macht. Wenn wir hingehen und noch in größeren Mengen Silber kaufen, sind die platt. Und das meine ich so, wie ich sage, die sind platt. Die sind auch jetzt schon platt. Weil diese Kurseinbrüche, jetzt werden sie hingehen hinter geschlossenen Türen und werden der FED sagen, ey, wir brauchen Geld, druck mal. Und die FED wird sagen, wir sind hier nicht mehr in der Verantwortung, weil, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es eine Operation gibt, die dafür gesorgt hat, dass die FED keinen Einfluss mehr hat. Und in Kürze wird das Spiel vorbei sein. Ich habe das schon vor einigen Monaten auch gesagt, dass wir darauf zusteuern, dass dieses zentrale Bankensystem untergeht und das wird es tun. Und gleichzeitig muss man fragen, okay, warum diese Woche? Warum ist es jetzt passiert? Und es hat scheinbar im Hintergrund eine sehr interessante Entwicklung gegeben, was eine Allianz angeht, über die wir auch schon gesprochen haben. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, abgekürzt BRICS, die BRICS Nations. Und ich habe gesagt, als wir über die BRICS in dem Health Resolution direkt gesprochen haben, habe ich gesagt, was passiert, wenn die USA sich den BRICS anschließen? Wer ist der wirkliche Commander in Chief? Wer ist der wirkliche Boss in den USA? Ist es diese Madame Tussaud-Wachsfigur Joe Biden 2.0, die da rumrennt, oder ist das jemand anders? Und was passiert, wenn dieser jemand anders die Hebel in der Hand hält? Und was ist, wenn dieser jemand anders hingegangen ist und die USA in die BRICS Nations integriert hat? Was passiert dann? Wir leben in einer sehr, 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 sehr spannenden Zeit und das wird sich mit jedem Tag mehr zeigen. Silber und Gold, Ladies and Gentlemen. Wir haben in der letzten Folge über John Davison Rockefeller und sein Ölimperium gesprochen und darüber gesprochen, dass wenn wir heute zur Esso-Tankstelle fahren und für 150 Euro 30 Liter tanken, direkt in die Tasche der Rockefellers zahlen. Und gleichzeitig auch direkt in die Tasche der Rothschilds, weil in den Spritpreisen mal mindestens 50-60% Steuern drin sind. Das haben wir ausreichend thematisiert. Und heute wollen wir noch zwei weitere Personen dazu nehmen. Und wir starten mit Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, kennt vielleicht jemand von euch, die Carnegie Hall in New York City. Die ist nach dem benannt. Andrew Carnegie ist 1835 in Schottland geboren, bevor die Familie 1848, als er 13 war, in die USA emigriert ist, so wie viele Familien, weil Europäer haben logischerweise die USA besiedelt aus Europa. Was vorher in den USA los war, wer da vorher gelebt hat, das ist eine Thematik für eine andere Folge. 1848 in die USA emigriert, nach Pittsburgh, Pennsylvania, an die Ostküste der USA. Carnegie hat seine Karriere begonnen, in Anführungszeichen, als er 12 oder 13 war. Da hat er nämlich in einer Baumwollfabrik gearbeitet. Baumwolle, müssen wir uns vorstellen, war damals ein absolutes Steckenpferd. Über 2 Milliarden Pfund wurden jährlich in den USA produziert. Das waren 2/3 der Weltbaumwollversorgung. Muss man sich mal vorstellen. Wo kommt heute die Baumwolle her? Wird in den USA überhaupt noch Baumwolle angebaut, Baumwolle produziert, geerntet? Werden da überhaupt noch Klamotten, Decken, Handtücher, was weiß ich, draus gemacht? Ich glaube fast gar nicht mehr. Damals 2/3 der Weltbaumwollversorgung. Klar, kann man sagen, war nur möglich, weil man die Sklaverei hatte und die Sklaven dafür gesorgt haben, dass die Felder bestellt wurden. Ich wollte das einfach nur mal sagen in Bezug auf, was möglich ist. Ja, weil wir können Baumwolle nur und dann kommt es aus Indien und irgendwo aus anderen asiatischen Ländern zu Spottpreisen quasi. Aber uns ist selten bewusst, dass solche Rohstoffe auch logischerweise auch in Ländern wie in den USA angebaut werden können. Im Alter von 14 wechselt Carnegie dann zu einer Telegraph Company. Der Telegraph wurde 1844 eingeführt und es gab ganz viele Telegraph Companies und sogenannte Telegrapher, die bedient haben. Und da ist Thomas Scott auf ihn aufmerksam geworden. Das war der Leiter der Pennsylvania Railroad Company, ne? Der großen Schienenfirma des Staates von Pennsylvania. Der ist auf Carnegie aufmerksam geworden und hat Carnegie zu seinem privaten Sekretär und Telegrapher gemacht, ne? Der Telegrafe rausgeschickt hat, Nachrichten, die Kommunikation, heute könnte man sagen Public Relations, gemacht hat für Thomas Scott. Ja, nicht Public Relations, das ist auch mehr Werbung, aber eigentlich mehr die Kommunikation bedient hat für Thomas Scott. 1859, Carnegie war so gut in der Position, der hat sich so gut mit Thomas Scott verstanden, 1859 ist Carnegie dann wirklich Leiter geworden und hat Thomas Scott in seiner Position dort bei der Pennsylvania Railroad Company beerbt. In dieser Führungsposition hat er angefangen, sich in den Stock Market zu integrieren, sagen wir mal so. Der hat angefangen, Investments zu tätigen in andere Firmen, wie zum Beispiel die Woodruff Sleeping Car Company, mit der der Carnegie als erster in den USA den ersten Schlafwaggon auf die amerikanische Schiene gebracht hat. So dass die Züge auch nachts fahren konnten, so dass Leute darin schlafen konnten. Der erste Schlafwaggon wurde von Carnegie auf die Schiene gebracht. Sein Business bestand darin, dass er, wenn er nach Europa ist, Sicherheiten verkauft hat. Railroad Securities. Heißt, dass er Anteile verkauft hat für europäische Investoren am amerikanischen Schienenbau. Logischerweise waren europäische Investoren sehr daran interessiert, weil zu dieser Zeit, wie wir in der letzten Folge auch besprochen haben, unzählige Schienennetze in den USA gebaut wurden. Natürlich nicht da, auch in Europa, aber in den USA inflationär. Ja, ein riesiges Land von Ost nach West. Da gab es ganz, ganz viel Platz, um Schienen zu verlegen und um das Zugnetz, das Schienennetz weiter voranzutreiben und auszubauen. Und natürlich wollten die europäischen Investoren daran teilhaben. Die Regierung ist dahin gegangen zwischen 1855 und 1871 und hat, das haben wir auch in der letzten Folge schon thematisiert, Land an die Schienencompanies verschenkt. Und zwar ungefähr 170 Millionen Acres. Das sind knapp 70 Millionen Hektar. Mal kurz vorstellen, 70 Millionen Hektar Land hat die Regierung an diese Companies verschenkt und hat gesagt, komm, baut jetzt mal ein paar Schienennetze, wir brauchen jetzt hier ein ausgebautes Schienennetz, wir brauchen vernünftigen Verkehr. Wir müssen jetzt mal vernünftig von Ost nach West kommen, beziehungsweise von New York bis Washington fahren können und das darf keine 17 Stunden dauern. Und dieses Land wurde dann teilweise auch an die Bauern verkauft, die dann logischerweise an diesen Netzen mitverdienten. Wenn ich als Bauer, keine Ahnung, wenn ich ein Maisbauer war in den USA oder auch ein Baumwollfeld hatte, wenn eine Schiene hinter meinem Feld verläuft, dann habe ich eine relativ gute Anbindung an den Transport und einen wirtschaftlichen Vorteil. Logistisch ist das natürlich sehr, sehr interessant. Gleichzeitig nicht nur logistisch interessant, sondern auch ein Invest. Weil die logischerweise an diesen Schienennetzen dann auch mitverdienen. Da gibt es als Beispiel zum Beispiel den Corn Belt, den Maisgürtel zwischen Ohio und Iowa. 80% der Farmen, 80% der Bauern waren da diesen Maisgürtel entlang in maximal 8 Kilometern Entfernung zu einer Schiene. Klar, ich möchte diese Schiene natürlich genießen, ich möchte verladen, ich möchte auf die Schiene verladen. Meine Produkte sollen so schnell wie möglich über die Schiene zur Weiterverarbeitung kommen oder zum Endkonsumenten kommen. Die andere Option war, was das Land betrifft, dass man das Land den Bondholders vermacht oder vermacht hat. Das waren meistens Banken. Können wir im Kopf behalten. Meistens wurden diese Bonds von Banken gehalten. 1865 hat Carnegie die Pittsburgh Rail Company verlassen, weil der regelmäßig, wie ich gesagt habe, nach Europa ist, speziell nach England ist, um seine Securities zu verkaufen. Und da hat er gemerkt, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage, besonders für Stahl gab, die er bedienen wollte. Auch logisch, bei der Expansion des Zuges, der Schiene weltweit, nicht nur in den USA, ist klar, dass ich mehr Stahl benötige, weil ich für die Schiene Stahl benötigte. Ja, um eine Schiene zu fertigen, brauche ich Stahl. Also geht Carnegie hin 1872 und gründet die J. Edgar Thomson Steelworks, die dann in der Folge zur Carnegie Steel Company wurde. Und die haben mit der Bessemer-Technik Stahl produziert. Geht zurück auf Henry Bessemer. Heißt, Sauerstoff in der Produktion in Stahl reinschießen, um Verunreinigungen auszubrennen. Das hat er ebenfalls aus England adaptiert, wo er das kennengelernt hat. Die Technik wird heute überhaupt nicht mehr angewandt. Carnegie war so logischerweise in der Lage, viel effizienter, kostengünstiger und hochwertigeren Stahl zu produzieren als die gesamte Konkurrenz. was sich in den Zahlen niedergeschlagen hat. Kurze Zeit später war es sogar so, dass die USA England in der Stahlproduktion gänzlich überholt haben. Das ging relativ schnell, innerhalb von Jahren. Und Carnegie, der wurde so zum reichsten Mann auf der flachen Erde. Zum reichsten Mann, und wenn man der reichste Mann ist, dann kommt man auf interessante Ideen. Und der kam im letzten Drittel seines Lebens auf die Idee, sich der Philanthropie zu verschreiben. Wenn ich dieses Wort sage, Philanthropie, dann stellen sich bei den meisten bei euch aufgrund der letzten 4 Jahre wahrscheinlich die Nackenhaare auf. Auch zu Recht. Weil Geld hatte Carnegie genug und der wollte jetzt, wie das auch heute kommuniziert wird, etwas zurückgeben und sich sozial engagieren. Vornehmlich, wie sollte es anders sein, im Bildungssektor. Das hat er dann auch dokumentiert, 1889. Da hat er ein Essay geschrieben, zweiteiliges Essay, Gospel of Wealth. Zwei Artikel wurden da veröffentlicht im North American Review. Und da ist Carnegie hingegangen und hat das Problem der Wohlstandsschieflage thematisiert. Der wollte das einfach mal loswerden. Der wollte einfach mal sagen, Freunde, das kann nicht sein, wie das Geld und der Wohlstand hier verteilt ist, so wird das nichts. Und zwar nicht nur in den USA, sondern in der gesamten Welt. Und Carnegie hat gesagt, das müssen wir beheben, das kann so nicht bleiben. Welch ein ehrenvoller Mann, könnte jetzt der erste Gedanke sein, wenn man das hört. So ehrenvoll war Carnegie, dass er sich sogar für das Recht der Arbeiter stark machte, sich nämlich für die einsetzte und dafür sorgte, dass die sich in Gewerkschaften versammeln dürfen, in sogenannten Unions in den USA. Ne? In Gewerkschaften, wie wir das heute so kennen, wie die jede zweite Woche streiken, die Gewerkschaften, für höhere Löhne, 0,2%, 0,3%, Hand in Hand mit der Regierung. Ne? Also es gibt immer noch Leute, die denken, diese Gewerkschaften würden irgendwie eigenständig handeln und wären irgendwelche Revoluzer. Logischerweise sind das alles Gruppierungen, die von Regierungen gesteuert sind. Auf jeden Fall hat Carnegie sich dafür stark gemacht, dass diese Gewerkschaften gegründet werden, damit die Gewerkschaften sich dann für ihre Rechte gegenüber der Carnegie Steel Company einsetzen können. Super, super Idee. Dann kam es eigentlich allerdings irgendwann dazu, 1892, dass sich diese Gewerkschaft, diese Union, im Stahlstreik mal wirklich für ihre Rechte eingesetzt hat. Weil man seitens der Carnegie Steel hingegangen ist und deren Löhne extrem gekürzt hat. 29.06.1892 wird die Carnegie Steel Company komplett geschlossen und fast 4.000 Arbeiter werden ausgesperrt. Die haben gesagt, so, wir kürzen jetzt komplett eure Löhne, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, bleibt da erstmal draußen. Und dann ist die Carnegie Steel hingegangen und hat ein Security Team engagiert, die Pinkerton Detective Agency. Die war dafür bekannt, Gewerkschaften zu infiltrieren und von innen aufzubrechen. Für uns auch ein gängiges Prinzip, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Infiltration instead of invasion. Ja, die nichts mehr invasieren, sondern infiltrieren. Und die waren darauf abgerichtet, diese Gewerkschaften von innen einfach aufzubrechen, die auszuhorchen, zu hören, was in den Gewerkschaften unter den Angestellten abgeht, damit man im Bilde war. An dem Tag, 1892, kommt es zu Gewalt und zu Feuergefechten. 12 Menschen sind da damals gestorben. Und die Detective Agency war ohne Chance gegen die bewaffneten Angestellten. Second Amendment in den USA besagt, dass jeder eine Waffe zu Hause haben darf. Und das haben die Gründungsväter der USA so verankert in der Constitution 1776, damit die Menschen sich genau eben davor schützen konnten. Weil die ganz genau wussten, dass es dazu kommen würde, das kommen wir gleich auch kurz zu, mal wieder versuchen würde, diese unabhängige Republik 1776 unter die englische Krone und unter den Vatikan zurückzuholen. Und deswegen haben die das im Second Amendment verankert, damit die Leute sich zur Wehr setzen können gegen diese Willkür, gegen die Sklavenhalter, um es mal klar auszudrücken. Während dieser Zeit, als die Angestellten oder die Gewerkschaften diese Detective Agency da in die Flucht geschlagen haben, war Carnegie logischerweise nicht in den USA. Der war ganz entspannt, unerreichbar in Schottland, in seiner Residenz in Schottland. Residenz in Schottland. Man hat dann die National Guards in Homestead, so hieß die Stadt, aktiviert und hat die unter Kriegsrecht gesetzt, um die ganze Situation mit dem Militär unter Kontrolle zu bringen. Als ein Beispiel, wie sehr Carnegie Philanthrop war und wie sehr der sich für das Wohl der Menschen interessierte und eingesetzt hat. Soweit, dass der in solchen Situationen über einen großen Teich geflogen ist und sich in Sicherheit gebracht hat und von da aus alles dirigiert hat. Carnegie sagt also, ich bin jetzt Philanthrop und will was zurückgeben. Was mache ich also, wenn ich ein Philanthrop bin, eines solchen Ausmaßes und die größten Mittel auf der Welt zur Verfügung habe? Ich gründe Ausbildungsstätten, die mir gehören. Klar, weil ich die gegründet habe. Private Ausbildungsstätten. Ausbildungsstätten in den USA heißen High Schools, Colleges und Universitäten. Und dann sorge ich dafür, dass in diesen Ausbildungsstätten das gelehrt wird, was ich für relevant und wichtig halte, beziehungsweise das, was mir gesagt wird, was wichtig und relevant zu sein hat. 1900 ist es als eine der ersten Schulen, die Carnegie University in seiner Heimatstadt Pittsburgh. Seit 1967 heißt die Carnegie Mellon University. Und nicht nur, dass der Andrew sich darauf besann, das gesellschaftliche Leben der folgenden Generationen positiv zu beeinflussen und Wohlstand gerecht zu verteilen. Um das finanziell stemmen zu können, in Anführungszeichen, ist er hingegangen und hat seine Carnegie Steel Company verkauft. Weil Carnegie in seinem Gospel of Wealth gesagt hat, ein Mensch, der mit Geld stirbt, stirbt ohne Ehre. Er hat die Firma 1901 verkauft für 490 Millionen Dollar. Das sind ins Jahr 2000 umgerechnet 5,5 Milliarden Dollar. In heutige Zeiten umgerechnet noch um einiges mehr, weil die Inflation in den letzten 24 Jahren nochmal komplett durch die Decke gegangen ist und man so viel Geld gedruckt hat wie noch nie. Carnegie hat darüber geschrieben in dem Gospel of Wealth, der hat über Wege geschrieben, wie ein Mensch mit viel Geld der Gesellschaft etwas zurückzugeben habe. Der hat es quasi vorgeschrieben. Der hat Wege aufgezeigt, so macht man's. So macht man's, damit sich die Gesellschaft dann im Anschluss auch positiv entwickeln kann und dass die anderen indirekt auch was von dem eigenen Reichtum abbekommen. Ist sehr, sehr interessant, das mal zu lesen. Weil Carnegie darin nicht nur schreibt, dass bis dahin quasi alle gemeinnützigen Gelder der reichen Menschen einfach so sinnlos verprasst wurden und verpufft sind und gar nichts dabei rumkam, sondern der schreibt wirklich ganz konkret vor, in welche Strukturen man zu investieren hat, damit es, so wie er sagt, ehrenvoll, wertvoll und effektiv ist. Universitäten, Büchereien, Medizin, Krankenhäuser, medizinische Schulen und so weiter, die medizinische Forschung, Institute, Labore und öffentliche Parkanlagen. And other institutions connected with the alleviation of human suffering. ja, und andere Institutionen, die mit der Minderung des menschlichen Leids beschäftigt sind, and especially with the prevention rather than the cure of human ills. Ja, und insbesondere mit der Prävention anstelle des Heilens von menschlichen Krankheiten. Dann nennt er darin Beispiele wie zum Beispiel Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt haben wir auch schon drüber gesprochen. Vanderbilt-Familie, eine sehr, sehr reiche Familie, die im Schienenbau aktiv war. Vanderbilt geht damals hin und spendet eine halbe Million Dollar ans Medical Department der Columbia University. Dazu sagt Carnegie, one of the wisest possible uses of wealth. It strikes at the prevention of disease by penetrating into its causes. Vorbeugung von Krankheiten, indem man die Ursachen erforscht. Deswegen hat er gesagt, Vanderbilt, super Junge, weil das Geld, was du da reingegeben hast jetzt, sorgt dafür, dass wir der Prävention von Krankheiten näher kommen und uns die wirklichen Ursachen anschauen. Der hat auch noch eine große Portion Ironie gehabt, der Andrew Carnegie, muss man ihm lassen. Großer Humor. Und mich soll der Schlag treffen, wenn uns das nicht bekannt vorkommt. Bill Gates und seine 60 Milliarden Gates Foundation heute sind ein Abklatsch von Carnegies Modell. Carnegie war der Gates von vor 130 Jahren und noch größer. Der war damit beauftragt, ein Philanthropiesystem und eine Leitlinie für die Eliten zu schaffen, mit dem ich dann bestimmte Wirtschaftszweige bündeln und ganze Hirne waschen kann. Gebt mal einen Tipp ab. Im Stillen für euch, die Auflösung gibt es jetzt gleich. Wie viele Carnegie-Büchereien gibt es in den USA landesweit? 1687 Carnegie-Büchereien. Und das sind nicht irgendwelche Büchereien in 40 Quadratmeter Apartments irgendwo an der Ecke auf dem Land in Kansas oder so. Das sind prunkvolle Gebäude. 1687. Und was glauben wir, was in diesen 1687 Büchereien landet? Die entwendeten Bücher der Bibel oder die frühen Karten der flachen Erde? Oder der ganz andere Jesuiten-Freimaurer-Illuminati-Bullshit? Mit nur einem Sinn, nämlich intelligente, elitäre Menschen großzuziehen, um die dann in meinem System einzusetzen, denen allerdings nicht bewusst ist, dass die mit jedem Buch, was die da lesen, dümmer werden. Die glauben, die sind intelligent. Die haben, boah, krass, habe ich wieder was gelesen hier, Mama, sensationell, sensationell, ich bin so schlau, bin viel, viel schlauer als ehrlich, gehöre zur obersten Kaste der Gesellschaft. Und die realisieren nicht, dass die nur Lügen in sich hineinsorgen. Und so 1687 Büchereien. Und das ist nicht so, das will ich auch mal sagen, dass in den letzten 30 Jahren davon 1000 gegründet wurden. Die gehen alle auf die Zeit von 1901 bis 1920 zurück. Da waren die alle fertig. Gibt Statistiken drüber. Und dann, gemäß dieser Ideologie, ist es dann heute so, dass knapp 30% der Forbes-Liste, die reichsten Menschen der Welt, 30% dieser Forbes-Liste, jeder Dritte der Forbes-Liste hat die Top 12 Schulen der USA besucht. Genau das, was Carnegie auf die Beine gestellt hat, was der propagiert hat. Ausbildungsstätten für die Eliten zu schaffen. Ja, so wie dann später die Ivy League von 1954. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum gewisse Schulen so einen elitären Stand haben? Warum die Ausbildung an eben diesen Schulen, zum Beispiel der Ivy League, eine besonders hohe Wertigkeit besitzt und auch dann dementsprechend teuer ist? Wird nicht überall das Gleiche gelehrt? Warum nicht? Ist der Körper in Cambridge, Boston, wo Harvard sitzt, ein anderer als in Kalifornien an der UCLA? Sind die Dozenten an den Schulen besonders gut? Oder fließt da einfach nur die ganze Kohle hin, die Eliten und die Eltern da reinpumpen, weswegen diese Schulen zwangsweise diesen Status und Einfluss haben müssen? Wird der Peter von der Carnegie Medical School Chefarzt in dem Krankenhaus oder wird es der Fritz von irgendeinem Medical College, das niemanden interessiert? Über diese privaten Ausbildungsstätten, und es ist logischerweise, liegt hier schon die Antwort drin, private Ausbildungsstätten, was soll das, also ich meine, das ist schon absurd. Wie können diese Ausbildungsstätten privat sein? Vollkommen logisch, wenn ich die besitze, dass ich entscheide, was da passiert. Wenn ich so eine hätte, da würde dann nur eins passieren, jeder wird nur basisch essen den ganzen Tag, 24/7, würde jeden Tag 5 Liter Wasser trinken, würde sich bewegen, so wie man sich bewegen muss, würde atmen, so wie man atmen muss und keiner wäre mehr krank. Wäre eine Riesengefahr für das System. Aber über diese privaten Ausbildungsstätten kann ich entscheiden, was gelehrt und gelernt wird. So schaffe ich mir die Ärzte, die ich für meine Agenda benötige, oder? Und die dann nach 15 Jahren immer noch nicht kapieren oder nicht kapieren wollen, wie der menschliche Körper funktioniert. Werden wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich intensiv mit befassen und mit dem nicht nur damit, sondern mit dem Flexner Report von 1910, kurz vor Gründung der Rockefeller Foundation. Im Falle von Carnegie war diese komplette Agenda der Philanthropie nämlich verbunden mit der Agenda dieses Mannes, den wir in der letzten Folge thematisiert haben, namens John Davison Rockefeller. Diese Ivy League, die 1954 gegründet wurde offiziell, sind acht private Forschungsunis der USA. Harvard in Boston, Yale, die University of Pennsylvania, Princeton, die Columbia University in New York, die Brown University, Providence, Rhode Island, die Dartmouth University in New Hampshire und die Cornell University in Ithaca, New York. All das, diese Labore, die Krankenhäuser, die medizinischen Schulen, in die Carnegie investiert hat und deren philanthropische Unterstützung, der propagiert hat für andere, war, um das vorzubereiten, was dann als nächster Schritt über Rockefeller und seine Rockefeller Foundation folgen sollte. Da war Carnegie übrigens auch direkt dran beteiligt, an der Rockefeller Foundation. Aber eins nach dem anderen, da kommen wir später zu. Carnegie war das Geld so egal und die Philanthropie, das Geben, das Beenden der Ausbeutung so ungemein wichtig, dass der uns, der Gesellschaft, den Menschen, den normalen Menschen mit dem Verkauf seiner Firma 1901 für 490 Millionen Dollar, 5,5 Milliarden heute, einen absoluten Bärendienst erwiesen hat. Weil er nämlich hingegangen ist und die Firma an keinen geringeren als den absolut größten Nutznießer des Rothschild-Bankensystems dieser Jahre, um die Jahrhundertwende herum, verkauft hat. Und den wir hier auch schon mehr als nur einmal thematisiert haben. John Pierpont Morgan, J.P. Morgan. Carnegie schreibt also den Gospel of Wealth und über das Problem, dass der Wohlstand ungerecht verteilt sei und schenkt die Stahlindustrie, seine Firma war die Stahlindustrie, einem der größten Sklaventreiber und Betreiber des zentralen Bankensystems. Wunderbar. Das ist ein Move, da muss man sagen, wie philanthropisch, wie sinnvoll. Damit hat er sichergestellt, dass es uns allen besser gehen wird. Und das war der Anfang von Carnegies philanthropischer Karriere und auch wirklich der Anfang der systematischen Bündelung der Philanthropie. Es gab im 19. Jahrhundert auch schon Philanthropie. Philanthropie hier und da und hier mal ein bisschen Geld investiert und dann aber dreifach zurückbekommen. Aber das war noch nicht so gebündelt. Das war noch nicht mit dem Fokus. Das war noch nicht mit dem Ziel zu sagen, okay, wir verändern die komplette den kompletten Ausbildungszweig, die komplette Gesundheitsindustrie und werden dafür sorgen, dass wir den Menschen das hinwerfen, was die für die Wahrheit halten sollen. Das fing da so richtig an. Und J.P. Morgan, oh, dem war das überhaupt nicht fremd. Ja, der dritte Kopf unseres dreiköpfigen Monsters. Dem war das überhaupt nicht fremd. Weil hört man den Namen J.P. Morgan, weiß man, klar, J.P. Morgan Chase heutzutage, die größte Bank Amerikas, immer noch. Morgan war ein erfolgreicher Banker, klar. Relativ selten hört oder liest man allerdings über seinen Vater, Junius Spencer. Junius Spencer. Der hat nämlich eigentlich die perfekte Vorarbeit zu dem geleistet, was John dann nur noch ausreifen musste. Sein Vater war übrigens ebenfalls schottischen Ursprungs, wie die Carnegies. Der war nämlich schon längst ein sehr hochrangiger Banker in den USA, der in den 1850ern, genauer 1853, nach London gezogen ist und da Partner von George Peabody wurde. Peabody selbst war ein absolutes Banking-Schwergewicht mit einer sehr, 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 sehr großen Privatbank. Der Peabody hatte aber keinen Nachkommen. Konnte nicht hingehen und sagen, so, hier, mein Sohn, du bekommst jetzt die Firma, mach was draus, die nächsten 150 Jahre. Mm-mm. Also war sein offizieller Nachfahre Mr. Morgan. Er hat quasi, Junius hat quasi die Firma von Peabody vermacht bekommen. Er ist Partner geworden und dann hat sie ihm selber gehört. Peabody Morgan & Company hat den Fluss von britischem Kapital in die USA optimiert und war die führende Firma für amerikanische Sicherheiten in England. Haben wir eben schon besprochen, dass Carnegie die auch verkauft hat und dass er dann Business draus gemacht hat in Europa. Und Peabody Morgan & Company war jetzt gebündelt die Privatbank, die größte war, die sich nur damit beschäftigt hat, die gesagt hat, hör, Freunde, hier, investiert mal in den amerikanischen Schienenbau, Amerikaner, kommt her, wir verkaufen euch Sicherheiten für Investitionen, Investments in Europa. Die Firma hat quasi dafür gesorgt, dass den Amerikanern Kredite in Europa gewährt wurden. Es war übrigens damals so, dass die alle noch mit Goldzertifikaten gedeckt waren. Mhm. Amerikaner in Europa investiert, Goldzertifikaten gedeckt. Europäer in amerikanisches Schienennetz zum Beispiel investiert mit Goldzertifikaten gedeckt. Goldzertifikate, das stelle man sich heute mal vor. Oder das hätte man sich mal vorgestellt 2008 zum Beispiel, als in den USA, als wir die letzte riesige wirtschaftliche Finanzkrise hatten, als in den USA absichtlich Kredite an Zahlungsunfähige vergeben wurden. Ich weiß nicht, wie viele von euch darüber im Bilde sind. Vielleicht können wir das mal kurz zusammenfassen. Damals, als Morgan die Sicherheiten verkauft hat, damals war wenigstens noch ein Zertifikat eines wahren Wertes im Spiel mit Gold. Und Amerika war abhängig von diesen Krediten. Weil Amerika, muss man auch mal sehen, zu dieser Zeit, 1850, 1860, quasi Entwicklungsland war. Ja, Amerika hatte nicht genügend eigene Mittel, sprich Gold, für diese Kredite. Ihr erinnert euch sicher an die Jesuitenfolgen, die wir gemacht haben und die Entwicklung, die zur Ermordung von Abe Lincoln 1865 geführt hat. Die Gründerväter der USA um George Washington und Thomas Jefferson und Co. sind hingegangen und haben mit der Verkündung der Republik 1776 versucht, die Unabhängigkeit vom Papst, vom Vatikan und der englischen Krone zu deklarieren. Haben die auch gemacht, haben die auch geschafft. Aber zeitgleich als Reaktion darauf ist die englische Krone, ist der Vatikan hingegangen und die zusammen haben ein Embargo gegen die USA verhangen. Was dann dazu? Ein Handelsembargo. Die haben gesagt, nö, eure Produkte führen wir nicht ein. Was dann dazu geführt hat, beziehungsweise ihr bekommt auch keine Gelder von uns, ihr bekommt auch keine Kredite von uns. Weil die USA waren noch nicht in der Lage, das selber zu stemmen. Das war am Ende das Verhängnis. Weil wenn ich nicht aus diesem Finanzsystem aussteige und einen eigenen Weg finde, hänge ich immer an deren Haken. Immer. Und das hat dann dazu geführt, dieses Embargo, dass diese amerikanische, neu gegründete Republik 1776 mit einem riesigen Schuldenhaufen begonnen hat und abhängig war. Zum Beispiel von britischen Krediten. Wer sind die britischen Kredite? Britischen Kredite? Die Rothschilds, auch damals schon. Nicht die englische Krone, primär. Die englische Krone hat auch Kredite von den Rothschilds bezogen, weil die Rothschilds das zentrale Bankensystem waren und heute immer noch sind, bis vor kurzem, als Mr. Rothschild sich leider verabschiedet hat. 11.11 Uhr, ihr kennt es aus den letzten Folgen, ist gerade 11.11 Uhr, muss man kurz anschauen, muss man laut sagen, 11.11 Uhr. Also hat man Kredite bezogen aus England oder wollte Kredite beziehen, war davon abhängig für das eigene Wirtschaftswachstum. So hat man dann versucht, beziehungsweise hat die USA aus der Unabhängigkeit zurückgeholt und wieder schön unter die Herrschaft des Vatikans und der City of London gepackt. Hat final den Nord-Süd-Staaten-Krieg initiiert, wo wir jetzt wieder bei Lincoln sind, Lincoln ermordet, 1871, ganz entscheidendes Jahr, mit dem Treaty of Washington erledigt. Da hat man Amerika wieder zu einer Corporation, einer Firma gemacht und unter die Geschäftsführung Vatikan, englische Krone geholt. Werden wir in Kürze auch mal intensivst drüber sprechen, wer oder was hier alles Firmen sind, welche Länder alles Corporations sind. Und George Peabody, um auf den zurückzukommen und den Partner von Junius Morgan in London, war einer derjenigen, der eben genau mit diesen Krediten an die Amerikaner ein riesiges Geschäft gemacht hat. Junius Morgan, der Papa von JP Morgan, ist dann mitsamt der Familie nach England gezogen und ist da 1854 Partner geworden von Peabody. Und diese Privatbank wurde die größte amerikanische Bank in London. Sein Sohn, JP Morgan, hat er dann nach dessen Highschool-Abschluss in Boston in die Schweiz entsandt, an den Genfer See, ans Institut Sillig, weil Junius wollte, dass der Deutsch und Französisch lernt. Allerdings war das so, dass JP Morgan an diesen Schulen nicht wirklich glücklich war und da keinen Bock mehr drauf hatte. Also hat Junius den nach Göttingen, nach Deutschland transferiert, wo der Mathematik studiert hat und Deutsch gelernt hat. Auch nicht lang, weil in 1857 hat Junius den in einer New Yorker Investmentfirma installiert, mit der er selber, mit Peabody zusammen, Geschäfte gemacht hat. Nicht nur Geschäfte gemacht, die waren miteinander verbunden. Quasi eine Unterfirma von Peabody's und Junius Morgans Firma. JP Morgan ist also wieder zurück nach New York, während der Rest der Familie weiter in London war. Und JP Morgan hat damals in der Nähe des Union Square gelebt, in Manhattan, und zwar mit $200 monatlich. Hört sich jetzt erstmal wenig an, das waren damals allerdings in heutige Werte umgerechnet, gut $7.000. Dank der Geldentwertung. Geldentwertung. Nur mal kurz sacken lassen. Weil Leute immer sagen, das wird immer teurer. Ist ja klar, dass das früher günstiger war als heute. Ja, warum ist es klar? Ist nur aus einem Grund klar. Weil man seit 160 Jahren Geld druckt. Und den Dollar seit 160 Jahren mit jedem gedruckten anderen Dollar und mit jedem Zinsdollar, den man zurückverlangt, entwertet. Deswegen haben die Mieten, nicht nur die Mieten, der hat mit $200 konnte der da wohnen. Davon hat er die Miete bezahlt, hat sein Leben bezahlt und hatte noch satt und genug übrig, um in den Stockmarket zu investieren. Ja, das sind heute nur $7.000, weil dieses System Geld entwertbar ist. Indem man druckt und die Warenwerte beiseite schiebt. Wie? Gold und Silber. Sein Vater hat auf jeden Fall, hat ihm immer diese $200 monatlich geschickt und JP Morgan ist dann auf dem Investmentmarkt aktiv geworden, obwohl sein Vater wohl gesagt hat, nee, lass es sein, aber er hatte keine Handhabe dagegen. Weil zeitgleich, 1857, gab es mal wieder ein sehr hilfreiches Finanzevent namens Panic, die Panic von 1857. Könnt mal nachgucken, wie viele Paniken es in den letzten 150 Jahren gegeben hat. Da sind einige dabei. Weil die 16 Jahre später, 1873, haben wir in der letzten Folge in Bezug auf Rockefeller auch schon thematisiert. Und gleich kommt da noch eine relativ wichtige. Und auch die 1857 unterscheidet sich nicht von den ganzen anderen, die danach folgten. Immer initiiert durch die bekannten kriminellen Wege. Vergebene Kredite, die niemand mehr bedienen konnte. Ob es jetzt für Klopapier war, die Kredite, oder für Schienen oder für Immobilien, wie 2008, ist vollkommen egal. Kredite vergeben, die niemand mehr bedienen konnte. 1857 in Form von Railroad Bonds. Massenhaft ist man hingegangen und hat Eisenbahnstrecken geplant, weil man das ganze Land von der Regierung geschenkt bekommen hat und gesagt hat, ja komm, macht mal, baut mal. Und gleichzeitig sind natürlich Investoren aus Europa dabei, die gesagt haben, ja, wir investieren, wir machen mit, Riesenblase. Massenhaft Eisenbahnstrecken geplant, die finanziert wurden durch Investoren und die dann mitten im Bau abgebrochen wurden oder werden mussten wegen wirtschaftlichen Problemen aus den verschiedensten Gründen. Was vorher schon klar war, was die Banken logischerweise aber nicht interessierte. 2008 lässt grüßen. The Big Short. Wer den Film nicht gesehen hat, gerne mal anschauen. The Big Short. Der erste Domino 1857 war eine große Lebensversicherungsfirma, die ansässig in Ohio war, die dann publik gemacht hat, die Zahlungen einzustellen. Gesagt, ne, wir zahlen keine Versicherung mehr aus, geht nicht mehr, wir sind pleite. Hm? Super Thema, Versicherung. Vielleicht auch mal für eine eigene Folge. Was für ein Schwachsinn und was für eine Verarsche Versicherungen sind. Und natürlich sind diese großen Versicherungsfirmen damals und heute mit den großen Banken verbunden. Und wenn so eine riesige Lebensversicherungsfirma wie 1857, als es noch nicht so viele andere gab, die Pleite erklärt, dann hängen da auch Banken dran und bekommen dementsprechend Probleme. Damals konnten die Banken größtenteils noch gerettet werden, weil Präsident James Buchanan dafür sorgte, dass eine ganze Menge an Papiergeld aus dem Umlauf genommen wurde. Was passiert dann? Dann stabilisiere ich die Währung. Warum? Weil ich wieder mehr Geld habe, was an Edelmetalle gekoppelt ist. Ganz einfach. Und zu dieser Zeit hat es relativ schnell die Runde gemacht, diese Finanzkrise, weil die nicht mehr auf dem postalischen Wege verbreitet werden musste. Es gab den Telegraph seit 1844. Heißt, jeder wusste relativ schnell davon. Und solche Paniken haben immer die gleichen Nutznießer. Nutznießer sind immer die großen Spieler. Ja, wie zum Beispiel die Privatbank von Peabody und Morgan, die dann andere, kleinere, zahlungsunfähige Banken schluckt. 2008 zum Beispiel. Jetzt kommen wir mal auf 2008 zurück und was da eigentlich passiert ist. Lehman Brothers, wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, große Versicherung, wie diese Lebensversicherungsfirma 1857. Freddie Mac, Fannie Mae, HBOS, Royal Bank of Scotland, Bradford and Bingley, Fortis, Hypo und Alliance and Leicester. Die alle sind geschluckt worden von der Bank of America, Wells Fargo und JP Morgan Chase. So konzentriere ich das ganze Geld auf immer weniger Institutionen und Menschen. Und das ist passiert, weil ich jetzt mal kurz darstellen will, dass es nichts anderes ist als 1857, gut 150 Jahre vorher. Das ist passiert, weil man absichtlich hingegangen ist und Grundschuldversicherungen mit einem AAA, einem dreifach A bewertet hat, die alles andere als ein dreifach A waren. Um das zu erklären, ganz einfach. Ihr nehmt einen Kredit auf über $500 und zahlt logischerweise in diesem tollen System insgesamt $750 zurück. Wenn ihr jetzt $1,000 auf dem Konto habt, bekommt ihr ein AAA-Rating. Warum? Weil ihr $750 zurückzahlen müsst insgesamt, aber schon $1,000 da liegen habt. Das heißt, eure Liquidität, eure Zahlungsfähigkeit ist dementsprechend gesichert. 2008 haben Kunden ein AAA-Rating bekommen, die $15 auf der Bank liegen hatten. Also quasi gar keine Sicherheit und überhaupt keinen Schutz vor einer Zahlungsunfähigkeit. Wie soll das zustande kommen, wenn nicht absichtlich? Quizfrage. Unmöglich. Unmöglich. Ich kann das prüfen, kann sagen, oh, der will sich $50,000 leihen, hat aber nur $15 auf der Bank. Egal, kriegt ein AAA. 7,7 Milliarden Dollar Notfallkredite der Fed 2008. Gut zuhören. 7,7 Milliarden Dollar Notfallkredite der Fed. Die Fed soll offiziell die Zentralbank der USA sein. Wir wissen, dass das anders ist. 800 Milliarden werden gezahlt von der US Treasury. Jetzt schaue man mal bitte auf diese Schieflage. Wessen Geld wirft die Treasury da weg? Wer muss dafür aufkommen? 7,7 Milliarden werden von der Fed übernommen. 800 Milliarden von der US Treasury. Hm? Der Steuerzahler logischerweise. Weil die Treasury muss jetzt wieder hingehen und neues Papiergeld der Fed beziehen, die ja selbst nur 7,7 Milliarden gegeben hat. Die ganzen Privatfamilien haben nur 7,7 Milliarden in den Pott geworfen. Die haben es darüber kaputt gelacht. 800 Milliarden hat der Steuerzahler gezahlt. Und das neue Geld, was gedruckt werden muss, ist wiederum mit was belegt? Mit Zinsen. Die wer zahlt? Der Steuerzahler. Heißt im Klartext, US-Haushalte haben damals im Schnitt 19 Milliarden Dollar verloren und 8 Millionen Menschen ihren Job. Die größte Krise seit der Great Depression 1929. Und das alles absichtlich herbeigeführt, ohne jegliche rechtliche Folgen für die Verantwortlichen. Und all das ist passiert, ohne dass die Menschen zum Beispiel in New York hingegangen sind und komplett Manhattan Downtown in Brand gesteckt haben. Weil sie es nicht kapiert haben, was da passiert ist. Weil wir uns nicht interessieren. Weil wir die medialen Geschichten glauben und geglaubt haben. Diese medialen Lügen. Das ist der Arm, den sie einsetzen, um uns zu programmieren. Da hat niemand kommuniziert, dass da absichtlich AAA-Ratings vergeben wurden und absichtlich diese Krise herbeigeführt wurde. Mm-mm. The Big Short. Schaut euch den gerne mal an, den Film. Zurück zu dem Papa von JP Morgan, Junius Morgan. 1864 bekommt er die Firma von George Peabody in London und benennt die um in J.S. Morgan & Company. Zu der Zeit ist der Sohn Mr. John Pierpont Morgan, 27 Jahre alt. Und Junius war immer noch auf der Suche nach der richtigen Firma für das Problemkind. Als Büroangestellter in einer Partnerfirma in New York, in der Partnerfirma seines Vaters, hat er Kurzzeitkredite verkauft. Brokerversicherung. die Luftschlösser der Luftschlösser. Kredite für Verbrauchsgüter. Kredit für Verbrauchsgüter heißt Produktionskredite, Transportkredite und so weiter. Ne? Denkt an die letzte Folge. John Rockefeller und der Öltransport über die Schiene. Ja, da, solche Leute wie JP Morgan sind hingegangen und haben Firmen Transportkredite gewährt. Ich muss jetzt hier in den nächsten, was weiß ich, 3 Monaten muss ich hier 800 Tonnen Rohöl über die Schiene bringen. Okay, hier, kannst nicht zahlen. Gut, kriegst von mir einen Kredit, zahlst du das 1,5-fache zurück. Und ganz nebenbei hat JP Morgan ist er hingegangen und hat auch noch den Goldmarkt mit einem Freund manipuliert. Funktioniert folgendermaßen, Gold mit Kredit kaufen, natürlich kauft so jemand das nicht mit dem eigenen Geld und logischerweise zahlt der auch nicht 3% Zinsen. Gold mit Kredit gekauft, trifft sich gut, Papa hat auch noch eine Privatbank. Nach London geschickt, trifft sich gut, Papa ist ja in London mit der Firma. So hat er einen künstlichen Engpass kreiert, ja, der hat nicht nur 3 Barren gekauft, sondern ein paar mehr. Und als dann die Preise in den USA auf Gold gestiegen sind, wegen zum Beispiel der Panic 1857 und der Inflation, hat er das Gold wieder verkauft. Ist logisch, oder? Ich kaufe Gold, sage ich mal, für 2 Dollar die Unze, verschifft das nach London und dann gibt es die krasse Inflation, Geld ist entwertet, ist genau das, was jetzt gerade passiert am Geldmarkt. Und Gold steigt auf einmal auf 150 Dollar die Unze. Zack, importiere es wieder und verkaufe es wieder. Hm? Damit hat jeder der beiden, JP Morgan und sein Freund, 66.000 Dollar verdient. Sehr interessante Zahl. 66.000 Dollar. Könnte man sagen, ja, ist gut. Aber auch nicht so krass. Immer bedenken, die Inflation. 66.000 Dollar zu dieser Zeit sind heute 2 Millionen. Also ein relativ gutes Business. Und aus den vergangenen Folgen wissen wir, dass zu der Zeit Bürgerkrieg herrschte in den USA unter Präsident Abraham Lincoln, der 1861 ernannt wurde. Der war gefühlt keine 3 Tage im Amt, startete der amerikanische Bürgerkrieg, komischerweise. Und auch an diesem Bürgerkrieg hat JP Morgan sich wirtschaftlich beteiligt, indem er nämlich hingegangen ist und die Union Army mit 5000 Gewehren ausgestattet hat. Hört sich jetzt auch nicht so viel an. Heute werden 4 Panzer von Deutschland in die Ukraine geschickt. Damals hat JP Morgan alleine 5000 Gewehre gestellt für die Union Army. Nicht gestellt, der hat damit ein Geschäft gemacht. Mit den sogenannten Hall Rifles. Weil der hat für die 5000 Gewehre, hat er einen Kickback kassiert. Die waren nämlich zufälligerweise übrig geblieben aus dem US-Mexiko-Krieg 1848 und die hat er restauriert. Wie der da angekommen ist, boah, fragt mich nicht, warum JP Morgan diese Dinger in der Lagerhalle liegen hat, beziehungsweise der, wer die dem zur Verfügung gestellt hat. Hat der die restauriert und gesagt, hier Union Army könnt ihr haben, ich habe für euch 5000 Hall Rifles. $22 pro Gewehr. Nebenbei in heutige Werte umgerechnet mal knapp $3 Millionen. In so einer Situation, in einem Bürgerkrieg, geht der hin, zieht so eine Show ab und verdient $3 Millionen damit. Aber JP Morgan stand natürlich nie selber auf dem Feld und hat diese Gewehre nie selber bedient, weil so wie ganz viele finanzstarke Menschen ist er hingegangen und hat jemanden bezahlt. Bezahlt dafür, seinen Platz in der Armee einzunehmen, ganz einfach. Damals genau $300, heute gut $9,000. Da hat er gesagt, hier, pass mal auf, geh mal für mich jetzt ein bisschen in die Union Army, schieß da mal ein bisschen gegen die Südstaaten, $9,000. In diesem Jahr hat JP Morgan mit seiner Firma $58,000 verdient. Das sind heute gut 1,5 Millionen. Lincolns Jahresgehalt damals belief sich auf $25,000, weniger als die Hälfte. Das ebenfalls, wie heute auch. Das Gehalt des amerikanischen Präsidenten beläuft sich auf $400,000. Außer Donald Trump, der hat nicht einen Cent genommen. Der hat gesagt, ich will kein Geld dafür. Ich mache hier einen anderen Dienst. Und heute ist es auch so, dass die Investoren an der Wall Street oder die Angestellten von Privatbanken logischerweise oder auch von Privatfamilien darüber lachen. $400,000, was sind $400,000 im Jahr? Das verdienen die teilweise in einer Woche. Mit den richtigen Wetten auf fallende oder steigende Kurse und Insider-Trading. Insider-Trading, wenn ich Informationen bekomme und gesagt bekomme, ey, der Coca-Cola-Kurs steigt in der nächsten Woche um 4%, ich wette darauf. Das ist alles das, was Vanguard und BlackRock zum Beispiel machen. Die haben alle diese riesigen Firmen unter sich, die verwalten die Kohle dieser riesigen Firmen und machen nur das. Die haben den Finanzmarkt komplett in der Hand mit ihren automatischen Algorithmen, mit ihrem Aladdin-Computer, der da irgendwo in der Wüste steht und der alles automatisch errechnet. Die müssen nicht mal mehr was machen. Und es regnet Geld. Gedrucktes Geld, der Fed, ohne Wert. Kann man eigentlich direkt wieder in den Papierkorb schmeißen. Aber die Trottel glauben, das hätte irgendeinen Wert. $400,000, das Jahresgehalt vom amerikanischen Präsidenten. Heute ist nicht so viel verglichen mit dem, was die Broker täglich machen an der Wall Street. Außer jetzt bezogen auf Barack Obama zum Beispiel. Der ist mit 4 Millionen rein ins Weiße Haus und mit 40 Millionen rausgegangen. Wo das Geld herkam, wird die nächste Zeit Aufschluss drüber bringen. Das Jahr 1870 läutet die Zeit des Gilded Age ein. Das ist das vergoldete Zeitalter. Wie ironisch. Kein Zufall, dass diese gut 30 Jahre bis 1900, 1870 bis 1900, nach einem Roman von Mark Twain benannt wurden. Wie war das noch mit Carnegie und den Büchereien? Ja, so ein dämlicher Autor hat die Macht, mit seinem Buch diese 30 Jahre zu betiteln. Weil Twain damals in dem Buch die Zeit als die Zeit der materiellen Exzesse und der politischen Korruption bezeichnet hat. Ja, dann nennen wir doch mal getrost die letzten 500 Jahre Gilded Age, oder? JP Morgan fusioniert zu der Zeit mit Anthony Drexel. Und ich trinke jetzt mal eben einen Schluck. Drexel Morgan & Company. Anthony Drexel verschafft JP Morgan im Wert von $900,000 in Gold mehrere Grundstücke an der New Yorker Wall Street. Zum Beispiel Wall Street 23. 1872 von Drexel gekauft als teuerste Immobilie der Welt. 6 Stockwerke, Marmor an jeder Ecke, schwarze Walnuss, Mahagoni im Innenbereich. Sowie, jetzt kommen wir in einen anderen Bereich, den wir auch schon kennen, sehr interessant, sowie 600 Glühbirnen von Thomas Edison. Thomas Edison war der Erfinder der Glühbirne und finanziell von JP Morgan unterstützt. Erinnert ihr euch an die Tesla-Folge, die wir gemacht haben? Mit Sicherheit. Sonst einfach nochmal reinhören. Dieses Gebäude, Wall Street 23, war eins der ersten voll durch Strom erleuchteten Gebäude der USA. Die oberen Etagen für Drexels und Morgans Firma und die anderen Einheiten größtenteils für Railroad-Firmen, die dahin umgezogen sind. Hört, hört, JP Morgan ebenfalls in der Schienenbauindustrie. Logischerweise, weil sehr eng mit dem Investment-Banking-Markt verbunden. Damals hat der Schienenbau, haltet euch fest, nämlich gut 80% des kompletten Umsatzes an der Wall Street ausgemacht. Und wie der Zufall so will, kommt es 1873 wozu? Richtig, zur nächsten Panik an eben diesem Finanzmarkt und durch eben diese Schienenindustrie. In Europa haben die Investoren nämlich begonnen, die Investoren des amerikanischen Schienenbaus begonnen, mit denen Junius Morgan sein Geld verdiente, diese Investitionen in Schienennetze zu verkaufen. Verkaufen? Warum verkaufen? Weil ein Mister namens Jay Cook in Amerika den Northern Pacific Railroad bauen wollte, in den sehr, sehr viele dieser Investoren Geld gesteckt hatten. Der sollte nämlich durch Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho und Washington ziehen und wurde relativ schnell vom Northern Pacific Railroad in den Banana Belt umbenannt, ja, der Bananengürtel, weil die Strecke einfach nicht das hielt, was die versprach. Gerade wettertechnisch nicht. Die Rohstoffpreise, zum Beispiel für Getreide, sehr stark gefallen und sehr viele Landwirtschaftsbetriebe gingen bankrott. Wir haben das eben besprochen. Wird so ein Ding geplant? Bekommen die Anteile, kaufen Anteile an diesem Belt. Wenn dieser Belt, diese Schienenstrecke nicht weitergeführt wird, weil Investoren abspringen, logischerweise hängen auch die Landwirte mit dran. Und deswegen hatte Cook Probleme, diese Regierungsbonds, diese Regierungssicherheiten, Erinnerung, die Regierung hat die samt Land an Leute wie Cook vergeben. Der hatte Probleme, die zu verkaufen. Vielmehr, der konnte die nicht verkaufen. Im Wert von 100 Millionen Dollar. Heute 2,5 Milliarden Dollar. Und tschüss, auf Wiedersehen. Cook bankrott, einige Banken mit dazu. Wall Street in New York schließt für 10 Tage. Um auch mal einzuordnen, dass es in den letzten 150 Jahren durchaus mehrmals als einmal vorgekommen ist, dass der Geldmarkt gänzlich geschlossen war. Ja, für alle, die meinen, das könne heute nicht mehr passieren, wir hören uns in Kürze. Diese sechsjährige Krise blieb logischerweise nicht amerikanisch. Europäische Investoren haben damals rund 6 Millionen an Schienenbauanteilen verloren. Das ist auch ein bisschen mehr als die 6 Millionen heute. Und logischerweise haben auch damals viele, viele Menschen ihren Job verloren. Zumindest haben sie einen sehr großen Teil ihres Einkommens verloren, weil Gehaltskürzungen natürlich die Folge waren dieser Krise. Und im Zuge dieser Krise ist es dann 1877 zu einem Megaprotest von über 100.000 Menschen gekommen, die hingegangen sind und den Zugverkehr sabotiert haben und in Baltimore, Philadelphia, Pittsburgh und Chicago quasi zum Erliegen gebracht haben. Banken haben geschlossen, Brücken haben gebrannt. Ja, da war es so, dass die Leute genug hatten. Die hatten Schnauze voll. Die haben alles lahmgelegt, alles in Brand gesteckt. Die Angestellten dieser Schienenfirmen haben damit in diesem Aufstand, in diesem Streik, auch den Kohleabbau angesteckt. Kohleabbau war logischerweise an diese Züge, ans Schienennetz angeschlossen. Auch die haben dann mitgestreikt. Sogar die Milizen, die man eingesetzt hat, um die Situation zu lösen, haben sich den Streikenden angeschlossen. Eigentlich eine Situation, wie die in den letzten 100 Jahren überfällig gewesen wäre. Kurz vor einem Systemsturz, kurz vor einem zum Erliegen kommen des Systems. Das Problem daran war nur, dass die Kredite der Firma von deren Arbeitern der Streik ausging, hielten wer? Junius und sein Sohn JP. 5 Millionen insgesamt. Also sind die hingegangen und das muss man sich jetzt wirklich mal genau anhören. Also sind die hingegangen und haben der Regierung Geld geliehen, von dem die Regierung Militäroffiziere bezahlen konnte, die Truppen organisiert haben, um in die Städte zu marschieren. Kein Spaß. Das ist die Macht der Morgens. Vater und Sohn, zwei Privatbanker, die wirtschaftlich relevanter sind als die Regierung, um so quasi den Umsturz abzuwenden, damit ihr System am Leben bleibt. Natürlich auch nicht anders als heute. Aber das macht überdeutlich klar, was für eine irrelevante Institution eine lächerliche Regierung ist. Das sind alles Marionetten. Weil die wirtschaftlich überhaupt keinen Einfluss haben. Weil sie wirtschaftlich auch nicht souverän sind. Sind sie nicht. Kann ich vorwegnehmen für eine der nächsten Folgen. Keine Regierung der Welt ist wirtschaftlich souverän. Existiert nicht. Der Sektor, über den das Ende des 19. Jahrhunderts komplett lief, war, wie ich eben gesagt habe, die Eisenbahnindustrie. Verantwortlich für 80% des Umsatzes am Stockmarket. Das ist zweimal so viel Umsatz wie die Regierung. Weil der den Cashflow, der den Fluss des Geldes regiert, regiert. Fertig und aus. Sonst gibt's keinen Parameter. Wenn ich das Geld, den Geldfluss regiere, regiere ich alles. Und das waren damals die gleichen wie heute. Diese künstlichen, ausgesuchten Regierungen sind eine Muppet Show. Komplette Muppet Show. Und als dann pünktlich wie die Maurer 20 Jahre später, 1893, die nächste Panik organisiert wurde und der Schienenbau quasi vor dem Gesamtkollaps stand, war es dann Zeit für JPs Husarenstück im Negativen. Die Philadelphia und Reading Railroad Companies gehen pleite. Dazu die National Cordage Company. Das war übrigens ein sehr, sehr großer Hanfimporteur und Anbauer für Kleidung und so weiter. Für alle, die meinen, Hanf heute sei irgendwie was Innovatives oder ein grüner Fußabdruck. Hanf wird seit Ewigkeiten für Kleidung, zum Beispiel auch Isolierung benutzt. Dazu ist nur neu diese Lügen-Klimageschichte heute. Hanf gibt es Ewigkeiten. Vor Jahrzehnten war zum Beispiel, wurde in Italien Hanf ohne Ende angebaut und genutzt zur Isolierung von Häusern, für Farbe, für Klamotten. Ohne Probleme. Ein sensationelles Material. Ich selber habe auch Hanfkleidung, kann ich jedem nur empfehlen. Sensationell gemütlich. Sensationelle thermische Regulation. Im Sommer kühl, im Winter warm. Ist nichts Neues dran. 1893, 575 Banken haben geschlossen. Ciao. Businesses, also Geschäfte natürlich dazu. Alle die in den Schienenbau investiert haben, sind pleite gegangen. Perfekt. Perfekt für JP Morgan, der hingegangen ist und die Neuverteilung organisiert hat. Und nach dieser Neuverteilung, logischerweise, weil er die organisiert hat, mit einem eigenen Komitee, kein Spaß, der hat danach dann Anteile quasi an allen Firmen gehalten, die der Schienenbausektor noch hergab. Die Konzentration des Wohlstandes. Wiederum, einige Leute ausschalten, den Schienenbau, das Kapital auf immer weniger Menschen konzentrieren. Auf JP Morgan, auf John Rockefeller und auf Andrew Carnegie. Und JP Morgan wusste das noch zu steigern. Als der dann kurze Zeit später nämlich den Deal mit Carnegie aushandeln sollte, der den größten Stahlproduzenten der Welt in seine Hände gespült hat für 490 Millionen Dollar. Und dann heißt es, wenn ihr darüber lest, heißt es, oh, JP Morgan konnte gar nicht mit Carnegie und jemand anders aus der Carnegie Steel hat den Deal für den eingefädelt. Ja, genau. Ist klar, die waren quasi verfeindet. Haben allerdings alles so organisiert und die Schritte so minutiös abgestimmt, dass alles am Ende Sinn macht. Mit diesem Verkauf war die US Steel geboren. das erste Milliardenunternehmen der Welt. Und Carnegie geht damit, wie eben besprochen, in die Philanthropie. Die anderen beiden, Morgan und Rockefeller, die waren die absoluten Schwergewichte des amerikanischen Finanzmarkts. Da ging nichts drüber. Während Rockefeller, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, öffentlich in Anführungszeichen Probleme hatte mit dem Sherman Act, ist JP Morgan gelungen, dass in der Folge, Achtung, Überraschung, Panic 1907, zu vermeiden. Indem er Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident, persönlich darum gebeten hat, seinen Deal abzusegnen. Welcher Deal? Panic 1907. Wall Street Banker Augustus Heinze geht hin 1907 und organisiert mit der Knickerbocker Bank, die Knickerbocker sind die Einwohner von New York, die Knickerbocker Bank einen Scheme, einen sogenannten Short Squeeze, um seine eigenen Kupferstocks in die Höhe zu treiben. Ein Short Squeeze ist ganz einfach erklärt. Ein Short Squeeze ist das, wenn Augustus Heinze hingeht und einfach in großer Menge Anteile an seinem eigenen Unternehmen kauft. Das ist ein Short Squeeze, weil der damit bewirkt, dass der Preis für seine eigenen Anteile an seiner Firma in die Höhe schießt. Ist auch damals passiert, der Preis schießt von $39 pro Anteil auf $52. Logischerweise stürzt er am nächsten Tag in den Keller. Bumm, auf $10. Die Folge ist ein Bankenrun, weil die Anleger logischerweise große Sorgen nicht nur um die Kupferindustrie, sondern um den kompletten Finanzmarkt hatten. Die Leute sind zu den Banken gerannt, haben ihr Zeugs abgeholt. Das, was ich heute auch immer sage, wir können das ganz schnell beenden. Einfach zur Bank gehen, alles abheben. Tschüss. Heinze pleite, Knickerbocker Trust pleite, das war der drittgrößte der USA. Und der Chef Charles Barney ist damals hingegangen und hat JP Morgan um Hilfe gebeten. Wen sonst? Ja, quasi den König des Finanzmarktes. Der hat allerdings gesagt, nö, ich rette dich nicht. Also, er schießt sich Barney. Und Morgan wusste ganz genau, warum er gesagt hat, nee, keine Lust. Der wusste ganz genau, welche Möglichkeiten sich mit der Situation eröffneten. Und diese Short-Squeeze-Geschichte hört sich interessant an, ist mit Sicherheit organisiert und instruiert. Weil jeder Trottel weiß, dass das zur Folge haben muss, wenn ich so einen Short-Squeeze organisiere und in der Menge eigene Anteile an einer eigenen Firma kaufe, dass das nicht gut gehen kann, ist relativ klar. Weil wenn ich jetzt Anteile halte, zum Beispiel an der Firma von Augustus Heinze, und der geht hin und organisiert den Short Squeeze, und der Kurs steigt innerhalb von 3 Tagen von $39 auf $52, was mache ich? Ich verkaufe. Oder? Weil ich den Wert meiner Anteile signifikant gesteigert habe und Geld verdient habe. Und wenn dann ganz viele Leute abverkaufen, dann macht es $10, ciao, pleite. JP Morgan wusste ganz genau, welche Situation sich damit bat. Und die Ironie daran, klar, wen Besseres als JP Morgan sollte es geben, den Finanzmarkt, den US-Finanzmarkt in der Situation zu retten und ihn auch als nationalen Retter darzustellen. Kommt ein Zitat von JP Morgan. As I have already said, I cannot too strongly emphasize the importance of the people realizing that the greatest injury can be done to the present situation in thoughtless withdrawal of funds from banks and trust companies and to hoarding their cash in safe deposit vaults or elsewhere. Das, was ich also gerade gesagt habe zu euch, wir können das ganz schnell beenden, indem wir einfach unser Geld abholen, wollte der verhindern. Der hat gesagt, also das Schlimmste, was ihr jetzt machen könnt, Freunde, ist, euer Geld abzuholen. Dürft ihr nicht machen. Thus withdrawing the supply of capital always needed in such emergencies as that which we have been confronted with during the past week. Ja, sagt er, weil das so wichtig ist, dass das jetzt hier bleibt, das Geld, weil wir die Situation erlösen müssen, weil der ganz genau weiß, wenn die Leute das Geld abholen, ist der mit am Arsch. Entschuldigt, pardon my French, ist der mit im Eimer. Und dieses Zitat, während Morgan logischerweise seine Rettungsgelder komplett ohne Zinsen verschenkte. Achtung, Ironie. Natürlich waren auf seinen Rettungsgeldern Zinsen drauf. Die hat er sich schön zurückbezahlen lassen. Rettungsgelder, die dazu geführt haben, dass der zig Firmen und Banken gerettet hat und die aber auch als direkt, als größter Shareholder übernommen hat. Hand in Hand mit unserem Freund J.D. Rockefeller. Der nämlich, ich habe eben gesagt, morgen hat dafür ein Komitee kreiert. Der morgens Komitee dann ebenfalls 10 Millionen zur Verfügung gestellt hat. 10 Millionen, das sind heute über 300 Millionen. Unfassbar viel Geld. Heute und zur damaligen Zeit. Als Beispiel können wir ein Buyout nehmen, einer konkurrierenden Stahlfirma damals, namens Tennessee Coal and Iron, ja, für, die haben Kohle und Eisen, Stahl produziert. Das war der größte Konkurrent von morgens US Steel, was er gerade gekauft hatte von Carnegie. Eigentlich komplett illegal unter dem Sherman Act. Aber JP Morgan hat logischerweise einen Weg gefunden, beziehungsweise ihm wurde ein Weg von Theodore Roosevelt gefunden. Weil nämlich da die Firmen, diese Tennessee Coal and Iron und die US Steel von morgen, ihre eigenen separaten, district getrennten Produktionsstätten für Eisen und Kohle hatten, ja, weil die quasi örtlich voneinander getrennt waren, die beiden Produktionsstätten, waren die offiziell keine Konkurrenten. Die haben quasi eine andere Region bedient. Interessant. Roosevelt hat also JP Morgan das okay gegeben und der ist hingegangen und nimmt 5% Bonds im Wert von 30 Millionen, um 100% des Tennessee Stocks zu erhalten von dieser Firma. Heißt also, jeder mit diesem Tennessee Coal and Iron Stock hält jetzt auch Anteile an JP Morgans Firma. Automatisch. Was passiert also mit diesem US Steel Stock? Logisch. Piu! To the moon. Mit 5% der Bonds erhält JP Morgan 100% des Stocks von dieser Firma und gleichzeitig hat jetzt jeder, der Anteile an diesem Tennessee Coal and Iron Stock gehalten hat, die jetzt pleite sind, hat automatisch Anteile an JP Morgans Firma. Komplett illegal unter dem Sherman Act, aber logischerweise, wen interessierte schon dieser für die blinden Augen des Volkes installierte Sherman Act? Niemand. JP Morgan schon gar nicht. Der war der König des Finanzmarkts. Weil weder für Rockefeller noch für Morgan existierte dieser Anti-Monopol-Act am Ende wirklich. Offensichtlich. Denn die beiden haben die absolut größten Monopole überhaupt gehalten. Stahl, Kohle, Öl, Transport und auf Wiedersehen. Und was dann folgen sollte, nach dieser Panic 1907, war die Weichenstellung, die uns bis heute versklavt und krank hält. Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode. Die Titanic, die Hindenburg, die Fed, die Rockefeller Foundation, die spanische Grippe, die League of Nations. Eigentlich müssen wir auch noch den Ersten Weltkrieg mit einbeziehen, aber dann wird die Folge wahrscheinlich 27 Stunden lang. Das soll es für heute gewesen sein. The Three-Headed Monster, Carnegie, Rockefeller und JP Morgan. www.healthresolution.de, tobias.levels@healthresolution.de, Telegram-Gruppe, Health Resolution Podcast. Nächste Woche folgen ein paar Berichte aus unserem Retreat im Allgäu. Das ist am nächsten Mittwoch bis Sonntag. Und ansonsten, ja, das Rezeptbuch ist online, immer noch. www.healthresolution.de unter Rezeptbuch, könnt ihr euch anmelden und bekommt jeden Monat 5 bis 6 Rezepte automatisch zugeschickt. Vegane, vollwertige, gesunde Rezepte. Und dann ansonsten hören wir uns innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder, würde ich sagen, und sprechen dann über den Flexner Report, über die Rockefeller Foundation, über all die Dinge, die ich eben angedeutet habe. Das muss ich sagen, ist schon eine sehr interessante Zeit. Da in diesen Jahren wurden so viele Weichen gestellt für die nächsten, ja bis heute, für die nächsten 120 Jahre. Dieses Corona-Ding sollte das Ende darstellen und sollte eine ganz andere Zeit einläuten. Glücklicherweise haben wir das abgewandt und glücklicherweise passiert am Finanzmarkt gerade das, was passiert. Ich sag's noch einmal. Silber kostet gerade was? 28, 29 Dollar die Unze. Tut euch den Gefallen. Ich bin kein Finanzberater. Ich sage nur das, was ich gemacht habe. Tut euch den Gefallen und nehmt ein paar Euros zusammen, bevor es den Euro nicht mehr gibt. Und kauft euch ein paar Gramm, Kilos, Zentner, Tonnen von diesem silbernen Etwas. Hören uns in Kürze wieder zurück. One love and I'm
on a petite, let's eat till the cypher's complete, and let's deal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy